Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Warum ist es eigentlich so, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, friedlich miteinander auszukommen? Und selbst dann nicht, wenn jeder und jede eigentlich genug hat zum Leben, wenn alles da ist, was wir brauchen. Wieso ist es eigentlich, dass wir uns immer wieder auch mit anderen vergleichen und unzufrieden sind, wenn es den anderen besser geht als uns? Woher kommt eigentlich der Neid, der Beziehungen vergiftet und Menschen tötet? Diese Frage, warum das so ist, treibt Menschen seit Jahrtausenden um, und ein Versuch, sie zu beantworten, finden sich in den ersten Kapiteln in der Bibel, und zwar im vierten Kapitel im ersten Buch Mose. Dort heißt es: Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte und Kain ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden weg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, so solle er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, dass ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Ein starker Text. So sieht ein Versuch aus, zu erklären, warum die Welt ist, wie sie ist. Warum es so mühsam ist, den Ackerboden zu bebauen. Und wir merken, so richtig ist die Frage eigentlich nicht beantwortet. Wir sehen nur, Kain bringt ein Opfer, Abel bringt ein Opfer, und es steht da, dass das von Abel erkannt wird und das von Kain nicht. Und warum das so ist, kein Wort davon. Woran haben die das überhaupt gemerkt? Es ist vielleicht der eigene Film, der bei den beiden abgelaufen ist. Es scheint so, dass das, was ich tue, keiner will, dass mich kein Mensch hier wahrnimmt. Und vielleicht will uns dieser Text sagen: Mach dir keine Gedanken darüber, warum das so ist, denn es lässt sich nicht wirklich erklären. Gib dich damit ab, mit dem, was du hast und was ist. Halte deine Wut in Grenzen und gib dir einfach mehr Mühe. Das lässt sich vielleicht aus dem Munde sagen, der Glück gehabt hat, aber dem es nicht gelingt, der draußen steht ist das bittere Galle. Also können wir es uns nicht ganz so einfach machen. Und wir müssen ja bedenken, dass wir zumindest weltweit gesehen auf der Gewinnerseite stehen. Wir stehen auf der Abelseite. Und dafür, dass es so ist, dass wir hier geboren sind, dafür können wir nichts. Und es könnte natürlich leicht die Haltung entstehen, ja, ich kann nichts dafür und darum geht es mich nichts an. Und vielleicht wird dann diese Frage von Kain, wo er fragt, soll ich meines Bruders Hüter sein, auch zu unserer Frage, um was soll ich mich denn noch kümmern? Ja, ich kann doch nicht die Welt retten. Wir können doch nicht alle nach Deutschland reinlassen. Und wenn jemand keinen Job hat, dann muss er sich einfach mal richtig kümmern. Es gibt genügend Stellenangebote. Das ist Abel-Denke. Aber wir stehen natürlich nicht immer auf der Gewinnerseite. Und sicher kennt jeder von Ihnen das Gefühl, hinten dran zu stehen. Nicht nur an der Kasse, wo man grundsätzlich immer an der falschen Schlange steht. Warum schielen wir denn so gerne auf unseren Nachbarn rüber? Weil dessen Rasenmäherroboter einfach die Hindernisse besser umfährt als bei uns. Warum grummelt es uns im Bauch, wenn der andere unverdientermaßen besser wegkommt als wir, die wir uns immer wieder mühen und es uns nicht leicht machen? Warum sind wir manchmal neidisch auf die Menschen, die immer wieder es schaffen, mit dem Rücken an der Wand zu stehen? Und warum geht es bösen Menschen grundsätzlich gut? Und in den Nachwendezeiten, da war es ja auch ganz häufig, dass aus den alten Kadern wieder neue Chefs geworden sind. Und dann hat sich so eine Wut breit gemacht. Ne? Wut über die Ungerechtigkeit im Leben. Die kriegen es ständig hin. Und ich ehrlich bin und mir Mühe gebe, ich stehe wieder in der zweiten Reihe, wenn überhaupt. Und zugegebenermaßen, so eine Ungerechtigkeit lässt sich leichter aushalten, wenn wir auf der Gewinnerseite stehen. Und da spüren wir sie, diese Ungerechtigkeit, nicht so schnell. Und dann gibt es natürlich auch so Gedanken, dass man sagt, einmal im Leben muss ich doch auch ein bisschen Glück haben. Aber derjenige, der auf der Verliererseite, der draußen steht, der muss kämpfen. Der wird es natürlich viel, viel eher und deutlicher spüren, dass da was nicht stimmt. Menschen grenzen sich gegenseitig aus und dafür gibt es oft keine Gründe. Und da sagt ja auch der Text nichts dazu, warum das so ist. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer nicht. Keine Erläuterung dazu, was Abel richtig gemacht und Kain verkehrt gemacht hat. Es ist das Gefühl, da schneidet mich jemand und ich weiß nicht warum. Ich krieg's einfach nicht raus. Da bekomme ich nicht die Anerkennung, die ich brauche, obwohl ich genauso viel leiste wie die anderen. Ganz nah dran an diesem Gefühl. Und wie Ausgrenzung auch aussehen kann, als ein Beispiel hören wir jetzt von der philippinischen Insel Palawan. Bong lebt dort und war in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel unterwegs, um ausgegrenzte Stämme zu besuchen. Und da gibt es Ausgrenzung und keiner kann wirklich sagen, warum das so ist. Logisch ist das nicht wirklich. Wir können es versuchen zu erklären, aber wie diese Ausgrenzung sich anfühlt und was das heißt, das erzählt er uns jetzt.
Guten Morgen. I talk in Tagalog na lang and then Tabea will translate it into German. Okay. May... merong tribe sa Pilipinas, sa Palawan, na kumbaga parang ano pa sila, yung behind sa mga Diwan. Diwan is yung mga lowlander.
Auf Palawan gibt es viele Stämme, die noch in den Urwäldern leben und es gibt andere, das sind Lowlander, das sind Zugezogene und das sind sozusagen die zwei Bevölkerungsgruppen, die auf Palawan leben.
Yung turing sa kanila parang para pa rin silang mga alipin. Katulad ng puti at saka ng mga black na yung mga black slave lang sila. Yung mga puti yun binabayaran sila. So parang nasa likod lang sila na kinukutya Kasi wala silang pera, wala silang magandang tirahan, hindi katulad ng mga puti. At yun.
Und diese Stämme werden von den Lowlanders zufolge der Kolonialisierung der Spanier immer noch wie Schwarze sozusagen behandelt. Als damals die Spanier nach, auf die Philippinen gekommen sind, wurden sie zu Sklaven gemacht und haben sie sozusagen arbeiten lassen für die Weißen, also die reingekommenen Spanier. Und sie werden bis heute noch zufolge der Kolonialisierung von den anderen Filipinos, die zugezogen sind, so behandelt.
At yeah, ngayon experience namin sa ministry namin sa Salvacion, sa Nabacopa Port, yung mga ibang pamilya doon na mga tribu pa rin, mula sila sa tribes, ganun pa rin yung tingin sa kanila ng mga tao, parang wala. Kahit sa, kapag nasa publiko silang lugar, para pa rin silang kinukutya. At kaya yun, medyo nahihiya sila na magkaroon sila ng edukasyon. So sa Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, wala kang magandang trabaho. Pag wala kang magandang trabaho, wala kang sweldo, wala kang pera. So it means wala kang pagkain na masasabi. Na yun, yung simula sa magulang nila, ipapasa nila sa anak nila, hanggang sa mga susunod na henerasyon, ganun pa rin. Kaya, yeah, it's too long.
Okay, also bei uns in Salvacion, das ist die Region, wo wir den Navacopa-Port aufbauen, da merkt man es bis heute noch bei den Kindern, dass die von den anderen Kindern, selbst sozusagen in die weitergetragenen Generationen, als minderwertig behandelt werden und auch gerade in öffentlichen Plätzen, sowas wie Schule, sich diese Kinder dann dadurch, dass sie sozusagen den Stempel bekommen haben, okay, ihr seid minderwertig, sich nicht in die Schule trauen, weil sie ausgelacht werden, zum Beispiel, weil sie keine Schuhe anhaben. Dadurch haben sie natürlich keine Bildung und durch die fehlende Bildung haben sie dann wiederum keine guten Arbeiten und werden wiederum sozusagen in der nächsten Generation so behandelt, dass sie minderwertig sind. Und das ist das generelle Problem, dass sie sozusagen einmal sich in die Rolle hineinfügen, okay, ich bin minderwertig, weil sie so behandelt werden und weil auch meine Eltern schon so behandelt wurden und das sich weiterführt in die Bildung und dann wieder in die Armut führt, sodass sozusagen die Diskriminierung so einen weitreichenden Zirkel zieht, der sehr schwierig durchbrechen werden kann. Ja. Er hat noch von einem Beispiel erzählt, ja. Das muss ich noch kurz sagen, nicht, dass ich unverständlich übersetze. Da war er mit seiner Arbeit, als er in einem Stamm gearbeitet hat, mit zwei von denen hat er eine Schweißerausbildung in der Stadt gemacht. Es waren die ersten beiden, die eine Ausbildung gemacht haben von dem Stamm und mit denen war er in der Stadt und wollte was kaufen. Und da wurde selbst von den Leuten, die was verkauft wurden, in einem Supermarkt gesagt, warum kauft ihr hier, was habt ihr überhaupt Geld? Also so kleine Situationen sind es, die es dann machen, die...
Ja. Also wo Menschen Ausgrenzung erleben aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe, in dem Fall kann man es erklären, wo es herkommt, dass da also auch viel an Schuld auf sich geladen worden ist. Aber dass diese Menschen da geboren sind, da können sie nichts dafür. Und sie erleben, ich stehe hier draußen, was ist jetzt? Und so können wir beide Seiten spürbar erfahren, die Abel-Seite, auf der wir Anerkennung und Glück erfahren und die Kain-Seite, auf der wir selbst in unserer Arbeit nicht wertgeschätzt werden, auf der wir auf der Verliererseite stehen. Was sagt uns jetzt unser Text, wie wir mit dieser Situation umgehen können? Und zwar auf beiden Seiten. Schauen wir erstmal auf die Kain-Seite. Gott erkennt erstmal an, dass Kain wütend und sauer ist und er sagt, hab dich im Griff. Es ist ja doch ein leichtes, aufrecht durchs Leben zu gehen, wenn alles gelingt. Aber wenn sich die Wut breit macht, dann schauen wir nicht mehr nach vorn. Luther nannte sich, das ist eine Verkrümmung in sich selbst. Man kann nicht mehr nach vorne schauen, wenn die Wut sich breit macht. Man kann nicht mehr sein Gegenüber wahrnehmen. Der Blick senkt sich und man schaut nur noch auf sich und das gerade erlebte Unglück. Und man findet sich nicht nur, man findet sich nicht sich selbst, weil man sich immer nur um sich selbst kreist, sondern man verliert sich dadurch. Und das ist paradox. Der Mensch, der zu sich selbst flieht, entfremdet sich von sich selbst. Und an dieser Stelle, an dieser Entfremdungslücke, da macht sich die Sünde breit, weil in der Bezogenheit auf sich nur noch der Blick auf sich möglich ist und nicht mehr der Blick auf Gott und auf andere. Aber ich finde es sehr, sehr wohltuend, dass Gott uns zusteht, dass wir klagen, dass wir die Situation beklagen. Und das müssen wir auch tun, wo sich Situationen breitmachen, die wir als unfair erleben. Wir haben dazu eine ganze Menge in der Bibel stehen. Es gibt haufenweise Klagelieder und Klagepsalmen. Aber es sind keine Jammerpsalmen. Das ist ein Unterschied. Keine Jammerpsalmen, keine Jammerlieder, die sich im Selbstmitleid ergötzen, sondern eine Adresse haben. Und diese Adresse heißt, meine Wut, meine Ausgrenzung hat eine Bewegung hin zu Gott. Ich habe mir ein paar Beispiele rausgesucht. In den Psalmen finden sich schöne Beispiele, so Ausdrücke von Wut, was man am liebsten mit dem Peiniger machen wollte. Psalm 11. Er wird regnen lassen über die Gottlosen, Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Psalm 9. Die Gottlosen sollen zu den Toten fahren, alle Heiden, die Gott vergessen. Psalm 6. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu Schanden werden. Plötzlich, also jetzt. Ja. Psalm 4, was ganz Praktisches. Ja. Auch der Herr hilft. Auf, Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Das ist ja so richtig, da macht sich die Wut richtig breit. Aber die Leute bleiben nicht bei dieser Wut stehen. Sie hat eine Adresse, und zwar nicht das Gegenüber, sondern Gott als Adresse. Und da ist unsere Wut gut aufgehoben. Der Auftrag an Kain lautet ja nun, herrsche über die Sünde. Wie kann das nun gehen? Auch wir erleben ja immer wieder, wie die Sünde und die Versuchungen vor der Tür lauern und schneller als uns lieb ist, haben uns destruktive Gedanken im Griff. Und das sind meistens die anderen schuld an unserer Situation. Über die Sünde herrschen heißt, den Blick aufzurichten. Ich akzeptiere mal, dass es so ist, wie es ist. Das heißt nicht, dass wir über Ungerechtigkeit die Stimme erheben, aber wir sind auf der keinen Seite. Ich akzeptiere erst einmal und dann, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie kann ich diese Situation aus der Hand nehmen, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt? Und akzeptieren heißt, ich frage nicht nach hinten, nach dem Warum. Da lautet die Gefahr. Denn wenn ich einen Grund dafür finde, dann verfestigt sich diese Situation. Und dann kann ich mich darauf aussuchen. Ich kann ja nichts dafür. Den Blick aufzurichten heißt es zu fragen, Gott, ich bin in dieser Situation, die macht mich fertig, aber wie geht es jetzt weiter? Was ist mein nächster Schritt? Sage du ihn mir. Und wenn ich diesen Schritt nicht gehen kann, dann ist die Frage, wer kann mich begleiten, wer kann mich tragen? Und da gibt es Bewegung. Da gibt es Bewegung, die möglich wird, weil wir nicht auf uns schauen, sondern auf Gott schauen, der erste Beweger ist. Jetzt zur Abel-Seite. Leider können wir Abel nicht so wahnsinnig viel fragen oder sagen, welchen Auftrag Gott ihm gibt, denn er hat ja die ganze Sache nicht überlebt. Ich finde das ziemlich schade, denn so bekommen die Menschen auf der Gewinnerseite nicht so gute, eindeutige Hinweise, wie der Kain sie kriegt, wie das Problem irgendwie zu handeln ist, wie wir es in den Griff kriegen können, wie wir das bei Kain lesen können. Auch Abel kann für diese Situation nicht. Und ich denke, seine erste Aufgabe ist es, nicht so zu tun, als könne er etwas dafür. Jetzt nämlich Kain vorzuwerfen, dass er faul gewesen ist oder endlich mal was machen müsste, gib dir mehr Mühe, wäre kontraproduktiv, weil es den Kain noch mehr blockieren würde. Was hilft, ist, dass er den Blick wenden kann zu Kain. Dass wir auf der Abel-Seite den Blick wenden können zu Menschen, die es an vielen Stellen einfach mal nicht so leicht haben wie wir. Wir können oft an der grundsätzlichen Situation nichts ändern. Und dass wir in Deutschland geboren sind, ist nicht unser Verdienst. Aber wir können die anderen wahrnehmen und wertschätzen. Wir können schauen, an welcher Stelle brauchen sie denn Unterstützung? An welcher Stelle sind wir gefragt? Für unsere Geschwister, die sich ja weltweit gesehen nicht nur ausgegrenzt fühlen, sondern es ja auch sind. Wie können wir denn dazu beitragen, dass sie den Kampf gegen die Wut gewinnen? Ich denke, indem wir ihnen Möglichkeit schaffen, dass sie aufrecht nach vorn schauen können, dass wir sie nicht auch noch zusätzlich kleiner machen, dass sie entdecken können, welche Möglichkeiten trotz der fatalen Situation in ihnen stecken. Ich bin zwar nicht so gut in Mathe, aber ich habe eine tolle Stimme, mit der ich singen kann. Das heißt, Menschen aufzurichten. Ich habe zwar nie eine richtige Ausbildung gemacht, aber wenn jemand meine Hilfe braucht, dann kann ich richtig zupacken. Ich spreche zwar die deutsche Sprache nicht so gut, aber wenn jemand Hilfe braucht beim Hausbau, dann kann ich so richtig eine gute Statik berechnen. Das heißt, Menschen groß zu werden, den Funken in ihnen zu decken, das ist Abels Aufgabe. Wie das jetzt auf Palawan aussehen kann, Menschen zu dieser Sicht zu verhelfen, erzählt uns Tabea ein paar Punkte mit der Zufluchtsstätte und dem Talentecenter.
Genau. Seit 2 Jahren bauen wir das Kinder- und Jugendhaus Navakovaport auf. Und wir wollen damit einen Ort aufbauen, an dem Kinder Wertschätzung erleben, um wertschätzend leben zu lernen. Der Ort, was ist ein Ort, an dem Kinder Wertschätzung erleben? Dazu wollen wir drei Dinge im Navakovaport kreieren. Und zwar, das ist die Zuflucht, das Zuhause und die Talentewerkstatt. Warum die Zuflucht? Um zu erleben, wertgeschätzt zu sein, muss man einen Ort haben, an dem man zu jeder Tageszeit und an jedem Tag in der Woche kommen kann, an dem man einfach angenommen wird und ein Ort, der nicht einfach nur ein Projekt ist, das kurz da ist, sondern das einen die ganze Kindheit durch begleitet. Deswegen soll der Navakovaport Zuflucht sein. Wir sind an jedem Tag, zu jeder Tageszeit da. Warum das Zuhause? Was ist ein Zuhause für uns? Für mich war ein Zuhause, ich durfte immer kommen mit all meinen Problemen und ich wurde angenommen. Egal, was ich gemacht habe, egal, wann ich gekommen bin auch und egal, wie wertlos ich mich gefühlt habe, meine Eltern haben mir das Gefühl gegeben, ich darf kommen und ich werde gefördert. Es ist ihnen wichtig, was ich lerne, es ist ihnen wichtig, wie es mir geht. Es ist jemand wichtig, wie mein Wohlbefinden ist. Und das ist oft bei den Kindern so, wenn sie zu ihrem Zuhause kommen in dem Dorf, haben sie das Gefühl nicht. Denn die Eltern sind dort so mit dem Leben unter dem Existenzminimum beschäftigt, dass sie dafür keine Kraft mehr haben. Warum diese Talentewerkstatt? Durch die Förderung der Talente merken die Kinder, ich kann was. Es ist so ein cooles Gefühl, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, gefördert zu werden und zu merken, ich habe ein Talent, ich bin etwas wert. Und diese Erfahrung, die ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, um zu wissen, um das Erlebnis zu haben für ihr Selbstvertrauen. Und diese drei Dinge wollen wir für die Kinder möglich machen mit dem Navakovaport, damit sie auch einfach Kind sein dürfen und noch nicht erwachsen werden müssen in jungen Jahren. Damit sie nicht schon im jungen Alter sich Gedanken machen müssen um das Leben unter dem Existenzminimum, habe ich Essen morgen oder heute Abend. Genau. Und da ihre Eltern ihnen das nicht geben wollen, sind wir als Unterstützung da, diesen Ort aufzubauen für das Dorf in Salvation. Und wir können das niemals den Kindern vollständig geben. Wir können ihnen nicht dieses Wertgefühl vollständig vermitteln, aber einer kann das und das ist Gott. Und deswegen fördern wir sie auch darin zu erkennen, dass sie wertvoll sind und dass sie geliebt sind, und zwar von Gott. Denn das kann ihnen dann keiner mehr nehmen.
Das kann ihnen keiner nehmen, aber es muss ihnen auch jemand sagen. Und jetzt schauen wir mal wieder hier zu uns nach Deutschland. Menschen sind angewiesen, dass sie gesagt bekommen, du bist okay, das ist super. Und das ist unsere Aufgabe, da den Blick aufeinander zu haben, damit es nicht so tödlich endet wie bei Kain und Abel, sondern natürlich macht sich der Wut breit, aber dass wir das anerkennen und nicht noch Wasser auf die Mühle geben, sondern genau hinschauen, genau hingucken, wie geht es dir, was brauchst du jetzt, was kann ich dazu beitragen. Und dann sind wir miteinander im Gespräch, dass sich bei Abel nicht der Hutmuch breit machen muss und bei Kain nicht die Wut. Und wie kriegen wir das jetzt hin, diese Abel-Seite und die Kain-Seite? Was ist der Auftrag, den Gott mit uns auf den Weg gibt? Der erste Auftrag, Frag nicht nach dem Warum. Kain wird das Warum mürbe machen und Abel hochmütig. Akzeptiere die Situation und schau, was ist jetzt die Herausforderung, die sich daraus ergibt. Die Situation muss nicht so bleiben, wie sie ist, aber das zu fragen, was ist jetzt dran, nach vorn zu fragen. Kämpfe gegen die Versuchung, dich mit anderen zu vergleichen und schau nach vorn. So wirst du dein Leben besser in den Griff kriegen. Und die zweite, frag nach dem anderen. Es ist keine Frage, ob wir der Hüter unseres Bruders sind, unserer Geschwister. Wir sind es. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir unsere Geschwister nicht aus dem Blick verlieren. Es darf uns nicht egal sein. Wir können zwar nicht die Welt retten, die Welt wird Jesus retten, aber wir können den Blick immer wieder von uns selbst hinwenden zu anderen und den Blick auf Gott. Diese Möglichkeiten haben wir immer, egal auf welcher Seite. Und Gott gebe uns die Gnade, dass wir es immer wieder schaffen, den Blick nach vorn, zur Seite und zu Gott zu wenden. Und beides in einer heilsamen Weise. Und der Friede, der höher ist als alles das, was wir verstehen oder ergründen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.